Ja, wir finden Vers 9 und Vers 10 den Hinweis, früher sagte man Seher, später hat man dann den Begriff des Propheten übernommen. Da gibt es unterschiedliche Überlegungen, wie es da zu diesem Begriffswechsel gekommen ist. Der Begriff des Propheten, der Nabi, kommt ursprünglich aus arabischem Hintergrund. Und es könnte sein, dass man ursprünglich den Eindruck hatte, die Propheten, ja, das sind so ekstatisch abgehobene Leute, irgendwie Bodenhaftung verloren. Und dann vermeidet man einen solchen Begriff. Bei Amos zum Beispiel kann man das nachlesen, Amos Kapitel 7, Verse 10 bis 16. Er spricht auch vom Seher. Und erst in späterer Zeit bürgert sich dann der Begriff des Propheten ein. Gut, wir haben bis in die heutige Zeit damit zu tun, dass es Propheten gibt, aber auch falsche Propheten. Zwischenbemerkung. Epheser Kapitel 4, was ist da? Vers 11. Der Herr hat in der Gemeinde gegeben Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Also auch in der Gemeinde heute gibt es Propheten. Was erzählen uns die Propheten heute? Oh, nächste Woche gibt es Schnee. Oder? Die Aufgabe des Propheten ist nicht immer oder nicht nur, irgendwas von der Zukunft zu sagen. Die Aufgabe des Propheten ist, das Wort von Gott dem Volk verständlich zu machen. Wir heute haben das Wort Gottes und die Offenbarung Gottes in abgeschlossener Form vor uns liegen. In diesem Buch, in der Bibel. Hebräer Kapitel 1, Gott hat gesprochen vielfältig, auf vielfältige Art und Weise zu den Propheten und zuletzt hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. In Jesus kommt die Offenbarung Gottes zum Höhepunkt und zum Abschluss. Danach kommt nichts weiteres. Also wenn ich mich jetzt hinsetze und meine Ergüsse auf Papier bringe, die müsst ihr nicht als erstes, zweites, drittes Buch Heimo noch hinten anfügen. Oder von sonst irgendjemandem. Was macht der Prophet heute? Nun, das uns gegebene Gotteswort in unsere Situation hinein auslegen. Das kann schon mal sein, wenn du morgens da sitzt und deine Bibel liest, dass dich ein Wort ganz besonders trifft. Es geht unter die Haut, es geht durchs Herz und du merkst, Gott spricht jetzt zu mir mit diesem so alten Bibelwort. Da gebraucht Gott seinen Geist, um sein Wort uns lebendig zu machen, um uns heute etwas zu sagen. Und so geschieht es auch manchmal in der Gemeinde, wenn ein Prediger dasteht und Altes Testament, Neues Testament auslegt, dass für uns in unsere Situation hinein das Richtige gesagt wird. Nicht irgendwie etwas ganz Neues. Es bleibt im Rahmen dessen, was wir bis heute in der Bibel haben. Aufgabe des Propheten, das gegebene Gotteswort verständlich machen. Ja, Propheten gab es eine ganze Menge. Mose, Deborah, Elia, die Frau des Jesaja und x andere mehr, die Propheten genannt werden. Kennzeichen des Prophetendienstes, wie gerade schon beschrieben, das Wort Gottes verständlich machen, aber auch der Ruf zur Umkehr. Gott sendet seinen Propheten, um das Volk zur Umkehr zu rufen. Wenn die mal wieder auf irgendwelche Kapriolen abgedriftet sind. Dazu dann aber auch, um die Sache dringlich zu machen, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird Gott dies oder jenes tun. Wobei, da zieht er sich nichts aus der Nase, sondern er beruft sich auf das, was in den Bundesvereinbarungen, in den Mosebüchern, besonders auf 5. Mose geschrieben steht. Wenn ihr treu seid, wird gesegnet. Wenn ihr untreu seid, dann raucht's im Karton. Und das bringt der Prophet in Erinnerung und lädt ein zur Umkehr. Aufgabe des Propheten, den Willen und den Plan Gottes dem Volk und auch dem Einzelnen verständlich zu machen. Vers 11. Damals war Wasserholen Sache der Frauen. Heute drehen wir nur noch einen Wasserhahn auf und dann kommt das schon raus. So haben sich Zeiten ein wenig geändert. Von den Frauen, denen die beiden begegnen, erfahren sie, heute kam er in die Stadt, der Samuel. Da hat er sein Haus, da wohnt er, wenn er nicht gerade irgendwo in Israel sonst unterwegs ist. Da hat er wohl ein Haus, wo er auch Gäste aufnehmen, beherbergen kann. An dem Tag findet ein Opfer statt auf der Höhe. Solange es in Jerusalem noch nicht das Heiligtum gab, wurde an verschiedenen Stellen in Israel auf solchen Höhen geopfert oder auch gefeiert. Es geht um ein Gemeinschaftsopfer. Es werden mehrere Leute zu diesem Opfer eingeladen. Gemeinschaftsopfer, weil das Opfertier geteilt wird. Den einen Teil opfert man Gott, den anderen Teil können die Leute essen, die da beteiligt sind. Beziehungsweise der Priester, der das zu zelebrieren hat, der kriegt auch noch seine Ration. Es geht um ein Gemeinschaftsopfer, es geht um Lebensgemeinschaft, so wie das in dem Bund Gottes mit Israel beschrieben ist. Es geht um ein Freundschaftsverhältnis zwischen Gott und den Gläubigen und das kommt bei einer solchen Opfermahlzeit zum Ausdruck. Miteinander essen, Tischgemeinschaft haben, sonst hat man kaum noch engere Gemeinschaft, als wenn man miteinander am Tisch sitzt und gemeinsam aus einem Topf löffelt oder etwas isst. Auch hier der Ausdruck der Lebensgemeinschaft. Bei dieser Gelegenheit ist es so, da sind Leute eingeladen und der Samuel als besonders wichtige Person, er wird das Opfer segnen, solange er nicht da ist und das Tischgebet gesprochen hat, wird keiner essen. Der Saul wird später nicht warten. Moment, wo war das? Kapitel 13, da taucht es auf, da wird er, glaube ich, dein Part. Ja. Da nimmt er sich da so etwas heraus. Vers 14, mitten in der Stadt, oder wie eben schon mal angedeutet, in Verbindung mit Vers 18, im Stadttor, da treffen sich die beiden und es sieht so aus, als würde Saul den Samuel nicht kennen. Samuel aber hatte vorher eine Offenbarung von Gott erhalten. Gott hatte ihm ein geöffnetes Ohr gegeben. Er hatte seinem Ohr etwas zu hören gegeben. Ich werde zu dir schicken. Für uns, falls die ganze Geschichte angeht, wichtig zu berücksichtigen, was immer hier passiert, es geht von Gott aus. Bevor das Ganze losgeht, hat Gott schon gesagt, ich werde tun. Ich werde zu dir schicken. Alles geht von Gott aus. Er erwählt, er schickt, er sorgt dafür, dass sich die Leute entsprechend begegnen. Wenn Israel dann in späteren Zeiten selbst Könige wählte, ohne nach Gott zu fragen, dann wurde das von Gott getadelt oder aber der Lauf der Geschichte ging ziemlich daneben. Gott hatte dem Samuel gesagt, du wirst ihn salben. Gesalbt wird mit Öl. Wer wird alles gesalbt? Das geht mir gerade durch den Kopf. Das schöne alte Lied, wie heißt es? Welch ein Freund ist unser Jesus? Kennen wir, ja. Wie heißt die letzte Zeile in der letzten Strophe?
König, Priester und Prophet.
Genau. Oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Könige, Priester, Propheten wurden gesalbt. Dass das in Jesus alles in einer Person zusammenkommt, ist eigentlich vom Alten Testament her nicht möglich. Die Könige kamen aus Juda, die Priester aus Levi. Deshalb, aber in Jesus haben wir ein neues Priestertum. Diese Leute wurden gesalbt. Die Salbung ist eine symbolische Handlung dafür, dass die entsprechende Person den Heiligen Geist bekommt. Von Gott also durch den Geist befähigt wird, eine entsprechende Aufgabe oder ein Amt auszuführen. Hier haben wir einen besonderen Unterschied zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Im Neuen Testament, wer kriegt da Heiligen Geist? Jeder, der bekehrt und wiedergeboren ist. Da dürfen wir mit Gewissheit sagen, dass Gott durch seinen Geist in uns wohnt. Ob amtlich, nebenamtlich, ehrenamtlich oder gar nicht amtlich, ist egal. Wer im Glauben an Jesus steht, der hat den Geist. Und im Römerbrief lesen wir dann, dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Im Alten Testament bekommen den Heiligen Geist nur die, die so einen besonderen Auftrag oder ein besonderes Amt haben, wie Könige, Priester, Propheten. Ja, erwähnt wird, dass der David gesalbt wird, Absalom, Salomo und noch so einige mehr. Der Gesalbte, er soll für das Leben und Heil des Volkes sorgen. Aufgabe des Königs ist es nicht, dafür zu sorgen, dass er einen großen Hof haben kann und dass er toll leben kann. Aufgabe des Königs ist, für das Leben und Heil oder das Wohl im Volk zu sorgen. Könnten Sie vielleicht auch heute mal ein paar Leute durch den Kopf gehen lassen? Nicht nur in die eigene Tasche wirtschaften, sondern an das Wohl des Volkes denken und dementsprechend ihre Arbeit tun. Der Gesalbte, wenn wir noch einen Schritt weitergehen, dann sind wir bei Jesus Christus, der sorgt für das Leben und Heil des Volkes. Dass wir nicht verderben, dass wir nicht verloren gehen, das wirkt der Gesalbte Gottes, das ist uns in Jesus Christus geschenkt. Von der Salbung, wie das zelebriert wird, lesen wir an verschiedenen Stellen, aber nicht alle Details sind uns bekannt. Das weiß ich auch nicht, ist das Sonnenblumenöl oder Motoröl oder wahrscheinlich nicht. Das wird im Detail nicht beschrieben. Da ist mal von einem Salbhorn die Rede, bei anderer Gelegenheit ist von einem Kännchen die Rede, in dem das Öl transportiert wird. Manchmal ist davon die Rede, dass im Zusammenhang mit der Salbung Musik gemacht wird, das Horn wird geblasen. Oder dann auch, dass im Anschluss an die Salbung das Volk ausruft, es lebe der König. Er wird mein Volk retten aus der Hand der Philister. Außenpolitische Tätigkeit von Saul, dass er das Volk von dessen Feinden retten soll. Darin erweist sich Gott als der, der sein Volk liebt, dass er solche Leute gibt, die dafür sorgen, dass das Volk aus der Hand der Feinde gerettet wird. Es fällt auf, hier im Vers, wo sind wir, bei Vers 16, er wird zunächst einmal zum Fürsten gesalbt. Hier wird noch nicht der Begriff König verwendet. In dem Zusammenhang hier, gesalbt zum Fürsten, weil König ist eigentlich ein anderer. Gott als König des Volkes Israel. Die Königsherrschaft Gottes wird verschiedentlich besungen, zum Beispiel in den sogenannten Thronbesteigungspsalmen. Wo habe ich das aufgeschrieben? Psalm 47, Psalm 93 und die Psalmen 95 bis 99. Das sind diese Thronbesteigungspsalmen. Es geht um die Theokratie, also die Gottesherrschaft. Das ist eigentlich die für Israel angemessene Staatsform. Deshalb wird hier noch der Begriff König vermieden und Saul wird zum Fürsten gesalbt, der als Fürst unter dem König die entsprechenden, sagen wir mal, Amtsgeschäfte ausführt. So ähnlich wie wir das im Neuen Testament haben, Wir haben einen Oberhirten, unter dem viele andere als Hirten in der Herde Jesu tätig sind. Wenn ich nicht bereit bin, mich dem Oberhirten unterzuordnen und dann einen Dienst tun zu können, dann bin ich an der falschen Stelle. Der Oberhirte, der gute Hirte, das ist und bleibt Jesus Christus selbst, der Herr der Gemeinde, Haupt seiner Gemeinde. Vers 17, es wird betont, dass Gott selbst den König bestimmt. Yahweh sagte zu Samuel. Der Samuel handelt also nicht aus eigener Idee, sondern weil Gott ihn sendet, weil Gott ihn beauftragt. Und Gott gibt dem Samuel den richtigen Hinweis, dieser wird mein Volk sammeln. Zunächst ist mal vom Sammeln die Rede. Der Begriff hat verschiedene Bedeutungen. Sammeln kann auch bedeuten aufhalten oder etwas verschließen. Von diesem Begriff Sammeln ist auch abgeleitet der Begriff der Festversammlung, wo das Volk zusammenkommt. Der König soll das Volk Gottes aufhalten, dass es nicht Böses tut. Er soll das Volk verschließen wie einen Schatz, sodass der Feind nicht da dran kommt. Interessant ist, dass in der hebräischen Sprache ein anderes Wort eigentlich genauso klingt, obwohl es anders geschrieben wird. Asar, sammeln oder aber helfen. Helfen am Ende dann auch zur Rettung hinführen. Das ist der Auftrag, der hier eigentlich vergeben wird. Samuel kündigt an, alles was in deinem Herzen ist, werde ich dir kundtun. Damit erweist sich Samuel als ein echter, als ein wahrer Prophet. Gott hat ihm Einblick ins Herz gegeben, deshalb kann er erzählen, wo die Eselinnen sind oder auch was sonst Gott mit dem Saul vorhat. Hänge nicht dein Herz an die Eselinnen. Die sind zweitrangig, drittrangig. Wie oft war das in Israel andersrum, dass man an die zweit- oder drittrangigen Dinge das Herz gehängt hat? Wir hatten irgendwann mal im Siegerland ein Original, die Bertha Isselmann, die sprach davon, dass irgendwelche Dinge zweitrangig, drittrangig oder gar nicht mehr rangig sind, also ganz weit hinten. Aber wie oft kommt das vor, dass wir an so unbedeutende Dinge unser Herz hängen? Und dann wundern wir uns, wenn die Dinge schief laufen, wenn der Segen Gottes ausbleibt. Steht nicht im Konzept, aber fällt mir gerade ein, Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Aber bitte jetzt nicht in dieser besonderen Auslegung, wenn ich den alten Luthertext nehme, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Also immer am ersten des Monats. Und die anderen Tage sind dann für mich. Nee, so nicht. Erste Priorität, höchste Priorität hat unser Herr und seine Sache. Und wir wollen nicht an zweit- oder drittrangiges unser Herz verlieren. Im Angesicht Gottes wird auch dem Saul bewusst, was für ein kleiner Mensch er eigentlich ist vor Gott. Aus einem kleinen Stamm, aus einer kleinen Sippe kommt er und dennoch fürchte dich nicht. Wenn Menschen eine Begegnung mit Gott haben, erschrecken sie, sind manchmal in Angst und Schrecken versetzt, aber genau da hinein kommt dann der Zuspruch Gottes, fürchte dich nicht. Der Samuel lässt irgendwelche Einwände nicht zu, sondern nimmt ihn mit zu diesem Festessen. Er setzt ihn an den Kopf der Geladenen, also auf den Ehrenplatz an der Festtafel. Samuel hatte im Voraus schon ein besonderes Stück für den noch unbekannten Gast zur Seite legen lassen. In typisch orientalischer Weise wird dem Saul das Beste präsentiert, indem der gute Mensch hier sagt, den Rest lege ich vor dich. So wie einer vor einem hochstehen und sagt, ich bin nur dein Knecht. Der Rest, den kriegst du. Samuel sprach sich mit Saul aus, oder die beiden haben ein entsprechendes Gespräch. Der Inhalt des Gespräches bleibt vertraulich. Ja, es gibt manchmal so Stellen in der Bibel, da denke ich, guter Samuel, oder auch im Neuen Testament, lieber Lukas, du hättest in deinem Bericht noch ein paar Sätze mehr schreiben können. Dann hätten wir heute weniger Fragen. Aber vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, dass manches, was so besprochen wird, auch vertraulich bleibt. Muss nicht heute Abend bei den Tagesthemen auf der ersten Meldung irgendwie erscheinen oder auf der Titelseite der morgigen Zeitung. Offensichtlich hat der Saul bei Samuel übernachtet. In warmen Gefilden kann man das irgendwie auf dem Flachdach eines Hauses machen. Und am nächsten Tag geht das Gespräch weiter. Samuel nahm den Krug mit Öl und dann am Stadtrand wird der Knecht schon mal vorausgeschickt. Die beiden bleiben allein zurück und Saul wird von Samuel gesalbt. Die Heiligkeit dessen, was geschieht, liegt in dem Ruf Gottes, nicht in einem von Menschen vollzogenen Ritus. Wir Menschen brauchen zwar so, nein, brauchen nicht unbedingt, aber wir kriegen so einen sichtbaren Ritus, dass wir uns das einprägen können, dass wir es vor Augen haben, dass wir uns erinnern können, aber nicht der Ritus macht es aus, sondern der zuvor ergangene Ruf Gottes. Ja, so ein paar Sachen lasse ich jetzt einfach mal weg, die vielleicht nicht ganz so dramatisch wichtig sind. Auf der weiteren oder für die weitere Reise bekommt der Saul so ein paar Ankündigungen, drei Zeichen, die ihm begegnen werden, die ihn dann auch bestätigen, dass er tatsächlich gesalbt ist zum König für Israel. Zwei Männer werden ihm begegnen, die ihm sagen, die Esel sind gefunden. Dazu wird auch der Ort erklärt, wo das geschieht. Und wenn es dann am nächsten Tag tatsächlich eintrifft, weiß er, Gott hat geredet durch den Samuel. Dann Begegnung, ja, man kann übersetzen Tabor-Eiche. Ob das die Mose-Eiche gewesen ist oder eine Klage-Eiche, so genau wissen wir das nicht, lässt sich nicht mit Sicherheit identifizieren. Wir lesen an verschiedenen Stellen davon, dass entweder Bäume oder Steine oder herausragende Merkmale in der Landschaft genutzt werden als ein Erinnerungszeichen. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Erinnerungszeichen habt, vielleicht zum Datum eurer Bekehrung. Das kann schon mal hilfreich sein. Mir geht es jedenfalls schon mal so. Ich komme in Zeiten, da habe ich so meine Fragen. Bis hin, dass man dann irgendwann fragt, hat Jesus mich überhaupt noch lieb? Kann ich überhaupt noch zu ihm kommen? Und dann die Erinnerung an den Anfang, den Jesus mit mir gemacht hat. Je nachdem, wie die inneren Zweifel sind, kann es hilfreich sein, so ein Erinnerungszeichen zu haben. Ich habe das gelesen von zwei Brüdern aus dem Siegerland. Da hatte auch der eine so seine liebe Sorge und Not, ob er denn mit Jesus auf dem richtigen Weg sei. Und der andere nahm ihn mit an die Stelle, wo der erste sich damals bekehrt hat. Weißt du noch, hier bei dem Baum, da haben wir gekniet. Jo, der Baum steht immer noch da. Der Baum als Zeuge, als Erinnerung, hier ist es gewesen. Das war kein Traum, das war keine, wie sagt man, Halluzination. An dem Ort ist es geschehen. Wenn du keinen Baum hast, vielleicht irgendein anderes Erinnerungszeichen. Und was macht man, wenn das Gemeindehaus heute nicht mehr steht, in dem man sich bekehrt hat? In meinem Fall wäre das so der Fall. Da heißt, das Haus steht noch, aber es ist kein Gemeindehaus mehr, sondern ein Wohnhaus. Gut, man kann in die Nähe gehen und sich erinnern, ja, da drin ist es gewesen. Oder aber, in meinem Fall kommt als Ergänzung dazu, nein, nicht in dieser hier, muss gucken. Nee, ist die alte Bibel, die ich im Koffer noch habe. So ein kleiner Zettel, wo ich unterschrieben habe und der, der mit mir gebetet hat. Und wenn die Fragen da sind, kann man sich das Ding nochmal angucken. Und dann sehe ich die Unterschrift von dem, der mit mir gebetet hat, und weiß ich, das ist echt gewesen. Keine Einbildung. Erinnerungszeichen. So auch hier diese Zeichen, die dem Saul gegeben werden, dass er sich immer wieder erinnern kann, das ist so passiert. Der und die sind mir begegnet. Dann kommt er mit den Propheten in Begegnung oder in Zusammenhang. Ob das so eine Vorstufe der Prophetenschulen in Israel war, könnte sein, wird hier nicht ausdrücklich erwähnt. Aber im Zusammenhang mit der Begegnung mit diesen Propheten weissagt auf einmal auch Saul, der Geist Gottes kommt über ihn. Kapitel 10 ist das jetzt, im Vers 9. Ja, zum einen wird erwähnt, alle diese Zeichen traten ein. Moment, hier müsste aber noch was anderes stehen. Warum steht das hier? Oder was steht jetzt davor? Fällt mir gerade das nicht in den Blick, der Vers, wo erwähnt wird, dass Gott das Herz von Saul verändert. Haben wir eben aber.
Vers 9. Ja.
Bitte?
Gab ihm Gott ein anderes Herz.
10, 9.
Achso, mittendrin im Satz. Ich habe nur am Satzende geguckt. Ja, genau, danke. Jetzt habe ich es wieder. Wenn wir auf das Ende der Geschichte dann gucken, Entschuldigung, der Begriff Geschichte ist jetzt vielleicht der falsche gewesen, was ist ja keine Geschichte, sondern Bericht dessen, was gewesen ist. Hier lesen wir davon, dass das Herz des Saul verändert wird. Warum hat Gott den nicht entsprechend behütet, dass er am Ende auf einen anderen Weg kommt? Hätte er das nicht machen können? Das ist so vielleicht eine der Fragen, die, vielleicht hast du eine Antwort in deinem Teil, ich bin gespannt. Aber überhaupt die ganze Geschichte mit Saul, ein guter Anfang und dann doch ein böses Ende, konnte Gott ihn nicht bewahren oder was ist da passiert? Unsere Neugier, was so die Einzelheiten angeht, wird nicht immer befriedigt. Und ich habe an der Stelle auch jetzt mal die Freiheit, das so einfach unbeantwortet stehen zu lassen. Da Saul in seiner Heimat bekannt ist, wundern sich die Leute, was ist denn mit dem Saul auf einmal los? Ist ja auch unter die Propheten gegangen. Vielleicht auch, dass sich einige über ihn lustig machen. Jetzt hat es ihn böse erwischt. Die Herkunft einer Bewegung sagt schon mal etwas über den Inhalt. Deshalb ist auch die Frage berechtigt, die hier gestellt wird, Vers 12. Wer ist Ihr Vater? Wo fängt das an? Wo kommt das her? Aber auch hier kriegen wir nicht die Erklärung, was da die Zusammenhänge sind. Vers 13 heißt es dann, das Weissagen endet. Die Stunden mit dem geistlichen Höhenfluch sind auf einmal vorbei und wir sind wieder im grauen Alltag. Ja, unser Christsein besteht nicht nur aus Sonntag oder aus Wittgensteiner Bibelseminar oder Gebetsstunde während der Woche. Unser Christsein findet auch statt im Alltag. Und die ergreifenden Stunden, die wir vielleicht sonntags haben, Wie setzen die sich in der Woche weiter fort? Da müsste sich dann zeigen, wie es in unserem Inneren aussieht und wie wir Glaube, Hoffnung und Liebe leben. Denn wir kamen eben zum Spekulieren über verschiedene Bücher. Wie war der eine Titel? Merkmale geistlicher Reife oder?
Neun Merkmale einer gesunden Gemeinde.
Neun Merkmale einer gesunden Gemeinde. Ich bin mal an was Ähnlichem am Arbeiten. Merkmale einer geistlich reifen Gemeinde. Und da bin ich bei diesen Begriffen gelandet. Glaube, Hoffnung, Liebe. 1. Korinther 13, 13. Aber wenn ihr die Anfangsteile der Paulusbriefe lest, in den Anfangsteilen fragt Paulus immer wieder im Blick auf die Gemeinde, wie sieht es bei euch aus? Was hat sich getan, nachdem ich weggegangen bin? Und dann fragt er, wie sieht es aus um euren Glauben? Wie ist es um eure Hoffnung bestellt? Wie lebt ihr in der Liebe? Auch im Hebräerbrief, Kapitel 10, taucht diese Dreierkombination auf. Auch im Jakobusbrief, Kapitel 1, finden wir diese drei Hinweise, Glaube, Hoffnung, Liebe. Als Merkmale für geistliche Reife in einer Gemeinde. Und es geht nicht nur um die Gemeinde, wie sie dasteht, sondern auch um den Einzelnen. Wie ist es bestellt um deinen Glauben, deine Hoffnung, deine Liebe? Glauben meint nicht nur das Wissen über Gott, sondern Glauben heißt ja auch Vertrauen. Lebst du im Vertrauen an deinen Herrn? Lebst du in der Hoffnung? Wobei, wenn die Welt von Hoffnung spricht, sagt sie, nichts Genaues weiß man nicht. Unsere Hoffnung aber ist Gewissheit. Wir wissen, unser Herr kommt wieder. Leben wir in dieser Hoffnung. Und dann auch die Liebe, dass wir lieben, wie Christus uns geliebt hat, sind wir als solche Nachfolger des Herrn zu erkennen. Die geistlichen Höhenflüge, die wir vielleicht sonntags in der Stunde im Gottesdienst erleben, die ebben ab, wenn das letzte Amen gesprochen ist. Aber dann zeigt sich unsere Reife, geistliche Reife, ob wir im Alltag das leben, was wir sonntags bekennen. Ja, wir könnten noch ein bisschen was erzählen über die verschiedenen Heiligtümer, die es in Israel gab, bevor der Tempel in Jerusalem stand. Das waren oftmals solche Stätten, wo es zu Religionsvermischung kam, weil man sich mit den Religionen der umliegenden Völker auseinandersetzte. Wie heißt das, der Fachausdruck? Der Synkretismus, also die Vermischung. Manchmal merkt man das gar nicht, wo sich irgendetwas einschleicht und wo ich von irgendwoher etwas übernehme, was aber nicht zum Glauben an Jesus Christus gehört. Bei Israel hätte man das spätestens dann merken müssen, wenn im Baalskult oder bei den anderen Glaubensvorstellungen, die es da gab, zum Beispiel Kinder geopfert wurden oder als der Totenkult sich ausbreitete, da hätte man wissen müssen, hier sind wir nicht mehr in der Spur unseres Gottes. Saul hat eine Begegnung mit seinem Onkel, der möchte gerne Näheres wissen. Er hat gemerkt, dass der Saul sich verändert hat. Die knappe, zurückhaltende Antwort befriedigt ihn nicht wirklich, wo es um die Esel geht. Der Saul hat nichts Falsches gesagt. Er hat aber auch nicht alles gesagt, was er von Samuel gehört hat. In den Mappen habt ihr, glaube ich, eben so eine Art knappe Zusammenfassung von dem, was ich aufgeschrieben habe. Das mal so jetzt als Schlussteil. Moment, ich habe es nicht geguckt, wieder ein klein wenig geändert zu dem, was ich geschickt hatte. Kann das sein? Ja. Gut. Der, vielleicht sieht er auch nur optisch anders aus, als ich auf meinem Papier hatte. Ja, Gott geht gerne schon mal die unteren oder die verborgenen Wege mit uns Menschen. Auch in Jesus Christus kommt er in Knechtsgestalt, in verhüllter Gestalt. Oftmals sind es eben nicht die Großen, die nach der Meinung der Welt Großen, die Gott beruft, sondern Leute, die klein sind, die aber in ihren Alltagsaufgaben sich bewähren. Beispiel der Mose, der ist unterwegs mit den Schafen, Gideon trischt Getreide, Elisa pflügt, Amos züchtet Maulbeeren und der Saul sucht verlorene Esel. Solche Leute kann Gott gebrauchen. Der Geist Gottes erfasst den Berufenden. Gott gebraucht ihn in seiner Arbeit. In ähnlicher Weise erleben wir das neutestamentlich, nachdem Gott seinen Geist auch in unser Leben gibt, dass er uns packt, dass er uns gebraucht, dass er uns führt, dass er uns in seinen Dienst stellt. Wir erleben in unserem Leben unseren Herrn und wir sind mit hineingenommen, die Taten Gottes zu bekennen, zu bezeugen, von der Heilsgeschichte unseres Gottes zu erzählen, was er tut zum Heil der Verlorenen. Und immer wieder landen wir bei Jesus Christus und den Satz von Paulus, den übernehme ich ganz gerne auch für mich und meine Arbeit, dass ich unter euch nichts anderes wisse als Christus und ihn als den Gekreuzigten, als den, der im Gehorsam dem Vater gegenüber den Weg bis ans Kreuz gegangen ist, um sein Volk zu retten, um seinem Volk Heil zu bringen. Die Ehre gebührt alleine Gott bei dem, was in unserem Leben passiert. Die Ehre gebührt Gott auch bei dem, was er im Alten Testament mit seinen Leuten macht. Für heute soweit. Ich würde dann noch mit dem Gebet abschließen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir es in schriftlicher Form vor uns haben, dass wir es immer wieder lesen, studieren, durchdenken können, dass wir dich auf diese Weise immer mehr erkennen und verstehen, begreifen, wer du bist. Wir danken dir, dass du dich uns zu erkennen gibst, dass du dich uns mitteilst, sonst hätten wir keine Chance, herausgerettet zu werden aus der Vergänglichkeit, aus dem Verderben, aus dem Tod. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns aufzeigst, wo du uns haben willst, bei dir, in deiner Nachfolge, in deinem Dienst, in der Gemeinschaft mit dir. Wir danken dir, dass wir aus den Berichten des Alten Testamentes entnehmen dürfen, wie du deine Leute, Einzelne oder auch das ganze Volk führst. Und gerade die Geschichte Israels dient uns als Vorbild, in vielen Teilen aber auch als Warnung. Wir wollen dein Wort hören, wir wollen uns etwas von dir sagen lassen, dass deine Geschichte nicht an uns vorbeiläuft, sondern du mit uns Geschichte machen kannst, bis dass du uns vollendest und ans Ziel bringst. Danke, dass du treu bist und viel Geduld mit uns hast. Amen.